Welchen Einfluss hat die Werbung auf die Kundenerlebnisse und wie kann sie allenfalls gar zu einer höheren Kundenzufriedenheit beitragen? Inwieweit müssen Werbung und Custom Experience zusammen gedacht werden? Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Beyond CXM, Custom Experience Management weitergedacht. Mein Name ist Daniel Renkli, Marketing und CX gehören zu meinen Passionen. Mit diesem Podcast und der in den sozialen Medien fortgeführten Diskussion will ich zusammen mit meinen Gästen das Thema Customer Experience Management breiter beleuchten und weitertragen aus der bestehenden CX-Community hinaus. Mein heutiger Gesprächspartner, Dennis Lück, einer der beiden Geschäftsführer der Kreativagentur Brinkert Lück. Herzlich willkommen, Dennis.
Dankeschön und schön, dass ihr alle zuhört. Hallo zusammen.
Ja, Dennis, du gehörst eigentlich zu den Rockstars der Werbeszene in Deutschland und der Schweiz. Aber für diejenigen, die Dennis nicht kennen, Dennis Lück gründete 2021 zusammen mit Raphael Brinkert seine eigene Agentur, Brinkert Lück, die gleich mit zwei Standorten in Deutschland und in der Schweiz an den Start ging. Die Agentur ist für namhafte Unternehmen wie Salt, die Deutsche SPD, die Zürich Versicherung, Zürich Tourismus, Hyundai, Pepsi, Deutsche Fußballbund oder auch den HC Davos tätig. Nur ein Jahr nach der Gründung wurde Brinkert Lück zur Agentur des Jahres ernannt. Dennis Lück wird von der Presse, von Tagesanzeige bis zur Schweizer Illustrierten, als kreativster und erfolgreichster Werber der Schweiz bezeichnet. 2017 wurde er zum Werber des Jahres ernannt. Dennis ist regelmäßig Jurymitglied bei allen relevanten Awards rund um den Globus sowie gern gesehener Interviewgast und Keynote-Speaker. Seine Karriere in der Werbewelt startete er im Jahr 2002 als Textpraktikant bei Scholz & Friends in Hamburg. Schon nach 4 Jahren wurde er dort zum Creative Director ernannt und weitere 4 Jahre danach wurde er damals erst 32-jährig zum Geschäftsführer befördert. 2010 folgte der Wechsel in die Schweiz, verbunden mit der Aufgabe, Scholz & Friends Zürich am Markt zu etablieren. Ende 2011 übernahm Dennis dann die kreative Leitung bei FCB Zürich, einer Agentur, die er in einen kreativen Hotspot verwandelte und auf Platz 1 im Kreativ-Ranking führte. 2016 folgte dann der Wechsel zu Jung von Matt Limmat, wo er als Chief Creative Officer und Mitinhaber verantwortlich für den kreativen Output der Agentur zeichnete. Nicht weiter verwunderlich gelang es Dennis, Jung von Matt als Dauer Nummer 1 im Kreativ-Ranking zu etablieren. 5 Jahre führte er das Kreativ-Ranking der Schweiz an, ein noch nie dagewesener Rekord. Ja, herzliche Gratulation, Dennis.
Ja, danke.
Zusätzlich zu seinem Engagement in der Kommunikationsbranche wurde Dennis 2019 von der NZZ am Sonntag zu einem der 4 offiziellen Gastkolumnisten ernannt. Nebenbei engagiert er sich im Bereich Bildung und hat für seinen Heimatkanton Aargau an der Zukunft der Maturitätsprüfung mitgearbeitet. Dennis und ich kennen uns übrigens primär, weil wir beide in Wohlen eben im Kanton Aargau wohnen. Ja, Dennis, was sollten unsere ZuhörerInnen noch von dir wissen?
Also ich Schlagzeuger bin in einer Punkband, beziehungsweise in 2 Punkbands. Eine Punkband ist hier in der Schweiz, auch im Kanton Aargau, das ist die Band Giftstoff. Und es gibt noch eine Punkrockband in Deutschland, da bin ich auch immer noch aktiv und die heißt Ultra Hoch Erhitzt. Genau, das darf man auch noch wissen.
Ja, cool. Ja, hey, ich bin ja eigentlich spät zu Punk gekommen. Ich habe damals, also als Punk so richtig abging in der Punk-Szene, habe ich noch an der Jazzschule Schlagzeug studiert übrigens. Also war auch Schlagzeuger und höre aber heute sehr gerne Punk. Also
sehr gut.
Müsste da mal reinhören bei deinen beiden Bands. Das habe ich mir schwer vorgenommen.
Super.
Und sonst privat?
Ja, privat. Also ich lebe ja hier im wunderschönen Wohlen, darf auch gerade die erste Sommersonne hier genießen, lebe dort mit der Familie, mit 3 Kids und 2 lästigen Katzen. Ich hoffe, eine davon schwirrt hier die ganze Zeit um mich rum. Ich hoffe, die stört nicht unsere Aufnahme. Genau, lebe hier seit mittlerweile 14 Jahren tatsächlich in Wohlen im Aargau, fühle mich da auch total wohl, fühle mich auch generell in der Schweizer Kreativszene, in die ich ja dann wie eintreten durfte, total wohl. Ich finde, die Schweiz als Kreativland ist wirklich grandios. Und kenne ja den Vergleich, ich war ja vorher in Deutschland, deshalb ich darf da einmal kurz den Vergleich ziehen und fühle mich da wirklich pudelwohl aufgehoben als Kreativer in so einem schönen Land.
Cool, freut mich zu hören. Ja, jetzt zum Thema Werbung und Customer Experience. Ja. Zuerst generell vielleicht zur Werbung im Allgemeinen. Wie unterscheidet sich die Werbung von heute, sagen wir, gegenüber der Werbung vor 20 Jahren? Also 2006, als ich selbst eine Werbeagentur gründete, zusammen mit einem anderen Wohler übrigens. Was würdest du sagen, wie hat sich die Werbung da in den letzten 20 Jahren verändert?
Boah, es ist so radikal anders. Alles ist anders, nichts ist mehr, wie es mal war. Also vielleicht kann ich das anhand von wenigen Beispielen erzählen, wie die Welt damals war, wie sie heute ist. Als ich in der Branche anfing, ist man noch durch die Welt geflogen, um Vogelfedern zu fotografieren. Also ich erinnere mich noch, dass es ein Shooting gab in Miami für eine Vogelfeder, weil man da eine ganz bestimmte Feder gebraucht hat. Und dann ist man da 10 Tage hingeflogen. Oder ich war noch 2 Wochen in Kapstadt, um für Captain Igloo auf irgendeinem Schiff Filme zu drehen. Das würde man heute an einem Tag machen und versuchen, mit KI fertigzustellen. Also das ist schon mal das eine. Und das andere ist, als ich angefangen habe, und 20 Jahre ist jetzt ja nicht ein riesiger Zeitraum, da hatten wir noch 3 starke Kanäle und sonst nichts. Ja, das war TV, das war alles, was mit Printmedien zu tun hatte und das war alles, was mit Funkmedien zu tun hatte. Und heute haben wir eine Anzahl und eine Vielfalt von Kanälen, die riesig ist, fast nicht mehr zu überschauen ist und haben das gleiche Budget. Ich glaube, das ist so der größte Unterschied. Früher hatte man die ganze Kohle und konnte sie auf 3 Kanäle verteilen. Heute hat man das gleiche Geld, aber hat irgendwie 20 Kanäle vor sich und muss es aufsplitten. Also ich glaube, das ist so der größte Unterschied. Und ich glaube, was man auch sagen kann, ist, wie funktionierte die Branche damals, wie funktioniert sie heute? Also auch da hat sich die Gesellschaft geändert. Damals, wir Kreativen insbesondere, von uns hat man erwartet, dass wir wirklich rund um die Uhr kreativ sind, dass wir mit jeder Faser unseres Körpers der Agentur gehören, Tag und Nacht arbeiten. Also ich erinnere mich, damals haben wir Ferien genommen, um mal in Ruhe arbeiten zu können. Also so absurd das klingt. Da wurden dann Ideen produziert, auf die man richtig Lust hatte. Das hat man dann in seinen Ferien getan. Und heute ist natürlich das eine ganz andere Branche. Heute ist es fast, will nicht sagen 9-to-5, dafür sind wir noch ein bisschen entfernt. Aber es ist sehr viel geregelter, die Arbeitszeiten sind geregelter. Also damals hatten wir 80, 90 Stunden pro Woche haben wir gearbeitet und kreative Ideen zaubern müssen. Heute ist das tatsächlich viel, viel entspannter und relaxter und auch geordneter, wie das alles abläuft. Ist auch ein bisschen so die Einstellung der nachwachsenden Generationen hat das natürlich bewirkt. Also ehrlicherweise vom Arbeiten her ist es viel, viel angenehmer, weil man sieht auch noch was von der Welt und hat noch was vom Leben danach. Das tut uns Kreativen ja ehrlicherweise gut. Aber der Job hat sich radikal geändert. Das muss man wirklich einmal so laut sagen.
Nein, das kann ich mir vorstellen, beziehungsweise habe ich das teilweise auch miterlebt. Also noch schon in ein paar Jahren, wo ich noch so quasi in der Werbung steckte. Und natürlich auch als Marketingleiter habe ich da schon mitgekriegt, was da abgeht. Und eben du sagst es, also mit dem gleichen Budget, das ging mir genauso als Marketingleiter, mit dem gleichen Budget eben das zu machen, was man früher vielleicht auf 3 Kanälen gemacht hat, heute auf 20 Kanälen. Aber eben das führt ja letztendlich auch dazu, dass man kreativ werden muss. Richtig. Und das liegt dir ja sicher besonders.
Richtig. Ja, also es gibt ja auch eine Sache, die sich nicht geändert hat seit damals. Die beste Idee gewinnt. Also das ist noch genau gleich geblieben. Wenn man exzellente Ideen besitzt als Marke und man kann diese exzellenten Ideen umsetzen in Kommunikation, dann funktioniert etwas. Also ich glaube, daran hat sich ja Gott sei Dank gar nichts geändert. Nur heute muss man wirklich aufpassen, wo geht man damit hin. Und eben, da wir jetzt eingeschränkt sind, da die Budgets kleiner geworden sind, zwingt es uns fast wie neu zu denken. Das heißt, Kreativität spielt in anderen Bahnen statt. Wenn man weiß, das Budget ist beschränkt, muss man noch erfinderischer werden, ja, um ein vermeintlich kleines Budget zu etwas Großem zu machen. Also das heißt, wir sind viel, viel geforderter in dem, was wir jetzt gerade tun, durch die neuen Rahmenbedingungen. Aber es ist ja Kunst.
Was man vielleicht auch noch...
Aber das ist ja die Kunst, da sich jetzt auch damit
zurechtzufinden. Das ist die Kunst, ja.
Genau.
Genau. Ich wollte nur ergänzen, was man vielleicht auch noch dazu sagen könnte: In den letzten 20 Jahren haben sich die Menschen nicht verändert. Die wollen nach wie vor belogen werden.
Richtig. Obwohl das mit dem Belügen und Manipulieren, das fand ich ja sowieso nie so gut. Also ich glaube, das war auch irgendwann der Grund, warum ich gedacht habe, komm, ey, so Jobs will ich gar nicht mehr annehmen. Es war wirklich so, wir haben gesagt, als wir Brinkrad Lück gegründet haben wir gesagt, wir sind jetzt nicht mehr eine Werbeagentur oder nicht mehr nur eine Werbeagentur, sondern auch eine Werteagentur. Und gucken, dass wir nur noch solche Jobs annehmen, wo wir wirklich sagen können, da können wir dahinter stehen, da wollen wir dahinter stehen, den Job wollen wir machen. Und es ist nicht mehr so Zeug wie, ich verkaufe, keine Ahnung, eine Trockenpulver-Tomatensuppe und sie hat 0,0001 Milligramm mehr Basilikumpulver drin. Und ich muss dann sagen, hey, der neue Geschmack, es schmeckt jetzt eine Million Mal besser. Da habe ich echt keine Lust mehr drauf gehabt. Und das macht ehrlicherweise auch Freude, also seine Kreativität einzusetzen für Themen, die wirklich einen Wert erzeugen, versus ich muss die Menschen manipulieren, damit sie irgendeine Zahnpasta kaufen. Das ist wirklich was ganz anderes.
Ja gut, also Manipulation ist das eine, aber ein bisschen werblich übertreiben
Ja,
darf man
na,
sagen.
übertreiben natürlich. Übertreiben ist eine der Grundmechaniken der Kreativität.
Genau. Ja, jetzt, du hast schon KI erwähnt, kurz bevor wir da auf die Technologie im Detail eingehen,
Ja,
das möchte ich dann auch
ja.
noch etwas später. Wie unterstütze ich KI heute? Also ich erinnere mich, du hast damals am Marketing Tech Summit, Marketing Tech Apero in
Ja.
Zürich, hast du zusammen mit Roman Reichelt die Kampagne vorgestellt von Brack Altron. Die hieß Pack aus, was in dir
Genau,
steckt, genau.
genau.
Und da habt ihr eigentlich aufgezeigt, inwiefern ihr da diesen ganzen Kreativprozess mit KI unterstützt habt, oder wie KI euch unterstützt hat in diesem Prozess vielmehr, und was ihr da alles machen konntet mit KI, Dinge, die halt die Leute dann, und da habe ich auch dazu gezählt, auf Anhieb gar nicht feststellten. Also ich habe nicht gemerkt, dass die Plakate jetzt, dass da keine echten Menschen drauf sind. Also vielleicht kannst du dazu kurz was sagen.
Ja, also die Kampagne ist ja mittlerweile ein Jahr alt. Die Entstehungszeit, geht noch ein halbes Jahr weiter zurück. Und meine Agentur umgebaut auf KI haben wir vor circa 2 Jahren. Also diese ganze KI-Welle, kam so in etwa vor 2 Jahren in die Branche. Eher noch langsam. Alle waren noch so ein bisschen zögerlich. Was kommt da? Ja, erstmal abwarten, erstmal beobachten. Und da ich schon ein paar Jahre davor das erste Mal Kontakt hatte mit der KI und mir da schon Sachen gebaut habe, Präsentationen selber gebaut mit einer KI vor 5, 6 Jahren, die sahen noch aus wie ein richtiger Haufen Müll. Aber das war der Anfang. Und vor 2 Jahren wurde das ja dann wirklich so richtig groß und nutzbar und plötzlich gab es neue Tools. Und in dem Moment habe ich gedacht, oha, da rollt jetzt was auf die Branche zu. Und ich habe in dem Moment gemeinsam natürlich mit meinem Geschäftspartner entschieden, wir bauen jetzt alles um auf KI. Und zwar sofort. Wir holen uns Experten rein, die Experten schulen alle anderen, die in der Agentur arbeiten. Wir gucken, dass wir uns immer updaten, dass wir die besten Tools immer parat haben. Und so weiter. Also das ging vor 2 Jahren los und wir haben diese KI-Welle herzlich bei uns empfangen und haben gesagt, hey, hier ist neues Spielzeug für uns Kreative, lasst uns damit Spaß haben. Und dann kam ja Prag auf uns zu und da haben wir KI schon als Alltagstool verwendet und haben damit die Layouts gebaut, haben damit die Kampagnen angefertigt, sodass man sie schön visualisieren kann und so weiter. Dass wir für Prag KI brauchen, das haben wir erst im Prozess gemerkt, ehrlicherweise. Ich kann da ein Beispiel mal kurz erklären, wie wir gemerkt haben, das
Gerne.
wird eine KI-Kampagne. Wir hatten in der Kampagne natürlich Visuals für das ganze Produktsortiment von Prag. Das geht ja von Grill bis Beauty über Sport bis hin zu Gartentools und. Ja, Prag hat ja alles. Ja, ein
Alles.
fantastischer Online-Händler. Und was da natürlich eine Rolle spielt, ist die Vermarktung auch von namhaften Marken, die bei Prag erhältlich sind. Mache jetzt ein Beispiel, ein Weber-Grill. Und als wir in unsere Grillmotive dann ein Weber-Grill eingebaut haben, und da hat natürlich dann Weber-Grill ein Wörtchen mitzureden, welcher Grill soll da gefeatured werden? Da geht es ja auch um Retail-Media. war es zuerst ein kleiner Grill, dann war es ein Kugelgrill, dann war es das Flagship-Product, das Riesending. Und wir mussten also immer die Layouts anpassen. Und da haben wir gemerkt, oha, wenn das jetzt ein echtes Foto gewesen wäre, dann hätten wir das gar nicht gekonnt. Aber da wir noch in der Layout-Phase mit KI unterwegs waren, konnten wir jedes Mal einfach den neuen, okay, alles klar, easy, gib den neuen Grill her, passen wir an, bauen das Motiv um, aha, jetzt brauchen wir, weil der Grill so riesig ist, brauchen wir drei Leute daneben, okay, wir wollen ihn seitlich zeigen, damit man den ganzen Grill sieht, alles klar, zeigen wir ihn seitlich, ändern die komplette Bildkomposition. Und da wussten wir, jetzt arbeiten wir zu 100% für diese Kampagne mit KI, um allen Beteiligten das Leben leicht zu machen. Weil Brack muss ja Webergrill zufriedenstellen mit dem Motiv. Und Webergrill muss ja auch happy sein, wie das Ganze dann umgesetzt wird. Mhm. Das heißt, wir konnten diese ganze Kette an Beteiligten, konnten wir mit der Art und Weise, wie wir die Kampagne gestaltet haben, dann wirklich glücklich machen. Mit der Reaktionsgeschwindigkeit, mit der Flexibilität, da immer neue Produkte einzusetzen. Bei Hewlett-Packard war es genau das Gleiche. Ja, welcher Drucker soll denn jetzt ins Bild? Auch 3-4 Mal geändert, bis dann der perfekte drin war und das Bild dann auch jedes Mal angepasst. Und das würde einfach mit einer regulären Produktion nicht gehen. Das heißt, ich habe dort...
Ja, beziehungsweise wahrscheinlich 10-mal so viel Kosten.
Oh ja, 10-mal so viel Kosten und irgendwann ist das Geld ja all. Und das heißt, das geht dann einfach dann an irgendeiner Stelle nicht mehr weiter. Das heißt, hier muss man auch sagen, wir haben nicht mit KI gearbeitet, einfach weil wir cool sein wollen und sind auf den KI-Hype aufgesprungen, sondern wir haben mit KI gearbeitet, weil sie uns einfach die größtmögliche Flexibilität geboten hat und es für alle Beteiligten Sinn gemacht hat. Und das war natürlich toll. Und wie bei dir auch, die Leute da draußen haben eine Kampagne gesehen, aber nicht sofort gemerkt, das ist jetzt alles KI produziert. Und man hat auch gemerkt, als man dann den Leuten sogar in einer Marktforschung gesagt hat, diese Kampagne wurde mit KI hergestellt. Löst das eine Reaktanz aus am Markt? Kann man ganz klar sagen, nein, es löst keine Reaktanz aus, weil man gemerkt hat, dass Elemente der Kampagne noch menschengemacht waren sozusagen. War ein ganz fantastischer Wortwitz, war ja da in jedem Motiv mit dabei beispielsweise. Und da hat man sofort gemerkt, aha, das ist jetzt nicht nur Computerarbeit, sondern da sitzt noch jemand dran und gibt sich Mühe und die Bilder sind generiert, aber der Wortwitz ist echt. Und somit hat das auch zum Erfolg geführt und bis zu 44% mehr Zuwachs, dann kann man wirklich sagen, es spielt keine Rolle, ob es KI generiert war oder nicht.
Ja, stimmt. Jetzt, was war der Beitrag der Agentur, was war der Beitrag von Brack? Also damals standet ihr ja beide auf der Bühne, also du mit dem CMO von Brack. Und wenn man ihm zuhörte, hatte man so das Gefühl, dass sie alles erfunden hätten. Aber das wird wohl nicht so gewesen sein.
Na, als treuer Agenturpartner muss ich jetzt natürlich sagen, natürlich hat Brack alles gefunden. Ich bin nur die umsetzende Kraft. Nein, also was man sagen muss, was Brack fantastisch macht, ist die strategische Vorarbeit, die eine Agentur braucht. Die war sensationell. Das hätte auch keine Agentur besser gekonnt, ehrlicherweise. Was meine Leistung oder unsere Agenturleistung in dem Konstrukt war, war diese Strategie umzuwandeln in Kommunikation. Also in dem Moment sind wir ja reingekommen. Also es gab eine tolle Strategie und zack, wir haben sie mit wenigen Wörtern knackig gemacht in Unboxing Potential. Unboxing Potential leitet sich dann weiter in Pack aus, was in dir steckt. Pack aus, was in dir steckt, ist die neue Leitidee und zack, geht das ganze Geflecht auf und man hat die ganze Kampagne vor sich liegen. Also das war dann unsere Leistung, diese Markenstrategie, diese ganzen Grundgedanken, die es wirklich schon gab, das stimmt voll, umzuwandeln in knackige Kommunikation. Und das ist auch mein Job.
Und ihr habt euch, wenn ich mich richtig erinnere, wirklich Koryphäen aus der ganzen Welt zusammengesucht, also Leute aus Portugal angestellt.
Genau.
Und von anderswo, die wirklich das drauf hatten, was ihr brauchtet, um diese Kampagne umzusetzen.
Genau, also das waren eher alles Zufallsbegegnungen. Und tatsächlich sind es dann jetzt ein Portugiese, ein Kolumbianer und natürlich auch mittlerweile alle, die in der Agentur arbeiten, also auch meine ganze Schweizer Gang sozusagen, die würde ich jetzt alle bezeichnen als KI-Experten, wirklich auch als Kreativ-KI-Spezialisten. Aber so fing es dann an und es ist dann so wie in die Agentur rein diffundiert sozusagen in jede kleine Faser von jedem, der da mitarbeitet. Und mittlerweile, das ist auch interessant, arbeiten ja alle Abteilungen mit KI, also nicht nur die Kreativen, sondern auch die Projektleiter, die Berater, die im Motion Design arbeiten, die im Textbereich arbeiten, arbeiten auch mit der KI. Also mittlerweile ist es wirklich das oder die Standard-Tools in jedem Bereich der Agentur.
Das heißt, ihr könnt jetzt noch weniger arbeiten.
Hey, ehrlich?
Also, das ist die 80, wär's. 90 Stunden, die du zuvor gesagt hast.
Ja. Schön wär's. Nein, also ehrlicherweise, ja. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir uns so umgebaut haben auf KI, aber ich muss fast gestehen, ich arbeite so viel wie schon ganz, ganz lange nicht mehr. Also es ist der Teufel los in der Branche. Es ist auch der Teufel los in der Agenturwelt. Das merkt man auch. Also pro Monat gehen 2 bis 3 Agenturen insolvent. Wir Gott sei Dank nicht. Also bei uns ist eher umgekehrt. Bei uns ist die Hölle los. Und ich mag es ja, wenn das so brutzelt. Ich brauche das fast. Das ist fast wie mein Nährboden, dass da der Teufel los ist. Und dann spüre ich auch ehrlicherweise die Stunden nicht. Also wenn man mich dann fragt, wie viele Stunden hast du heute gearbeitet? Das, manchmal weiß ich es gar nicht, weil ich nicht auf die Uhr geguckt habe. Es ist einfach, ja, es ist einfach irgendwie meine absolute Leidenschaft, die ich da zu einem Beruf machen konnte. Und deshalb hat mich das ja nie gestört, ganz im Gegenteil. Also ich glaube, ich bin der Typ, der diesen Alarm um sich herum braucht, teilweise selber verursacht. Kommt ja auch immer vor. Aber da habe ich so Freude, klar. Wenn man merkt, da ist Energie im Raum. Das finde ich mega cool.
Ja, und das andere ist ja, eben damals schon als IT so richtig hochkam, hat man damals schon gemeint, es würde einem dermaßen entlasten, dass man weniger arbeiten würde, in diesen großen Unternehmen insbesondere, die halt diese ganze Technologie adoptierte. Und auf der anderen Seite hat man dann einfach anderes gemacht. Also man hat dann mehr Zeit für anderes, vielleicht für Sinnvolleres. Oder ihr jetzt im Kreativprozess mehr Zeit, um da wirklich mal zu reflektieren, um eben auf einem Berg zu hocken und kreativ zu werden sozusagen, wie man sich das so vorstellt. Und nicht unbedingt eben, dass man dann weniger arbeitet. Das wird mit KI jetzt genauso sein, denke ich. Man macht einfach sinnvollere Tätigkeiten letztendlich. Und nicht unbedingt weniger.
Ja, fast ganz im Gegenteil. Also wir können ja Prozesse beschleunigen, wir können ja Arbeitsabläufe schneller gestalten. Und das setzt ja dann auch wie Energie frei. Und das hat fast dazu geführt, dass bei uns mehr Arbeit reinpasst. Das heißt, die KI hat natürlich Energie freigesetzt, Zeit freigesetzt. Aber die wurde immer sofort gefüllt. Ja, und dann
mit neuen Kunden,
mit neuen Aufträgen. Das heißt, natürlich haben wir einen Effizienzgewinn ohne Ende. Aber die frei gewordenen Ressourcen, die konnte man dann sofort wie weiter einsetzen. Das heißt, wir arbeiten dank KI weniger und dank KI viel mehr.
Schön gesagt. Jetzt erzähl doch noch was zu den Stolpersteinen. Ich erinnere mich eben, da gab es auch gewisse Learnings oder viele Learnings aus dieser. Ich glaube, das war die erste Kampagne, die ihr wirklich so in diesem Umfang mit KI umgesetzt habt. Und eben da lief auch einiges schief damals. Also was lief schief, was waren die Learnings daraus?
Boah, also das war ja noch eine Zeit, also man muss ja fast darüber reden, als wäre es jetzt das Pleistozän, aber es ist eigentlich ja nur ein Jahr her. da waren die Tools noch nicht wirklich gut, muss man aus heutiger Sicht so sagen. Wenn ich die gleiche Kampagne heute nochmal machen würde, wäre ich noch 10-mal schneller fertiger und sie würde noch 10-mal besser aussehen. Damals waren die KIs ja so weit, dass sie, oder noch nicht so weit, also jedes Motiv muss man aufpassen, wer hat wie viele Finger, in welche Richtung sind die Finger gebogen und. Damals haben wir ein KI-Tool nur gebraucht, um die Hauttöne zu ändern. Das war das Absurdeste, was wir damals machen mussten, weil was die KI damals gemacht hat, KI hat die Haut geklättet, weil die KI, warum auch immer, lernt, aha, wenn man Werbung macht, sind alle glatt gebügelte Models in den Motiven zu sehen. Also hat sie überall die Haut geklättet. Aber wir wollten ja echte Menschen zeigen. Also musste ich nur mit einem KI-Tool dafür sorgen, dass die Menschen Falten kriegen, dass man Unreinheit irgendwo zu sehen war, dass auch mal, keine Ahnung, das linke Nasenloch 1 Zentimeter größer war als das rechte, damit es menschlicher aussieht. Also das, ein Tool musste nur das machen, dass nicht alles zu glatt gebügelt aussah. Und das ist heute natürlich auch viel, viel besser geworden. Und das heißt, diese ganzen Fails, vor denen hatten wir ja jeden Tag, ich will nicht sagen Hunderte, aber eine Masse, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich glaube, wir hatten ja 150.000 Prompts oder irgend sowas, bis die Kampagne dann am Schluss fertig war. Und manche Dinge konnte die KI dann auch nicht mehr tun. Das heißt, irgendwann wurden hybride Schritte eingebaut. Das heißt, wir hatten zum Beispiel ein Kind, das ein Mikrofon halten musste. Die KI hat es nicht hinbekommen, dass dieses Mikrofon proportional groß ist zu dem Mädchen. Das hat sie nicht geschafft. Und das war das Eurovision-Motiv, war das damals, dass man das Mikrofon kaufen konnte. Also mussten wir das Motiv bauen, mussten dann den Arm und das Mikrofon in einem anderen Programm nachbauen, in CAD-Rendering fast schon von dem Mikrofon bauen, echt? Dann dem Kind in die Hand geben und das dann wieder digital zusammenfügen. Also da war schon ordentlich was los. Und da haben wir gemerkt, okay, KI ist super cool. Aber als Tool, um eine Auftragsarbeit umzusetzen, ist das noch ein langer Weg. Weil wenn man mit KI arbeitet und ein paar lustige Bilder macht, wie das jeder zu Hause macht, das ist easy. Da, lustige Bildchen machen, das kann wirklich jeder. Aber eine Auftragsarbeit, wo jeder Winkel, jede Farbe und jede Falte abgestimmt wird und stimmen muss und korrigiert werden muss, da war die KI damals noch nicht so weit. Das ist heute besser, aber auch da muss ich sagen, ja, das Dürfste, mit was man arbeiten kann, ist manchmal auch eine KI. Also ich weiß nicht, wie oft wir Bilder angucken und uns kaputt lachen oder Filmsequenzen angucken und uns schlapp lachen, was da wieder rausgekommen ist, wo man denkt, das kann doch jetzt müsste es doch so weit sein, dass die KI das auch schnallt. Das haben wir auch jeden Tag noch irgendwie 20 Mal. Ich glaube deshalb, dass die große KI-Revolution noch gar nicht da ist. Wir sind jetzt in den zarten Anfängen. Ja, jetzt fangen die Tools erst an, so langsam gut zu werden. Ich glaube, die Revolution, die kommt erst. Ja? Ich glaube, dass das jetzt noch ein Jährchen geht, aber dann haben wir richtig gute Tools. Und dann bin ich mal gespannt, Daniel, da müssen wir nochmal eine Folge machen, weil dann ist unser Leben nochmal ein anderes.
Ja, ich wollte gerade sagen, wir sind wahrscheinlich jetzt noch weit davon entfernt, dass man vielleicht gar keine Agentur mehr braucht, dass die Unternehmen selbst Werbung generieren können, indem sie einfach eine gute KI prompten. Ja. Aber irgendwann wird das vielleicht so in die Richtung gehen, dass man, sagen wir als mittelständisches Unternehmen, mindestens vielleicht auch eine eigene Werbekampagne gestalten kann. Immer vorausgesetzt, dass man natürlich auch kreative Leute im Unternehmen hat, dann hast du davor irgendwie Angst, dass es irgendwann eben eine Kreativagentur wie Brinkert-Glück nicht mehr braucht oder nicht mehr in diesem Umfang braucht?
Nö, ich bin da ehrlicherweise einigermaßen entspannt, weil ich weiß, wie wir uns, oder weil ich heute denke, sagen wir es mal so, wie wir uns als Agentur positionieren müssen. Denn das, was die KI kann, ne, dass ich einfach bezahle dafür, die KI macht mir die Kampagne und die Kampagne wird ausgespuckt, die KI wird sogar medial dann eingesetzt, man muss nichts mehr machen, alles wird durch KI-Agenten erledigt. Das ist Fakt, das wird kommen. Meta hat da 30 Milliarden investiert, dass das so funktioniert, dass es Agenturen wie unsere nicht mehr geben soll und nicht mehr braucht. Das wird kommen, das passiert und das ist jetzt auch schon langsam am Laufen. Das Einzige, was rechtfertigt, dass es uns in Zukunft noch gibt, ist kreative Exzellenz. Das, was eine KI nicht kann. Eine KI ist fantastisch darin, mittelmäßige Soße zu generieren. Funktionierende mittelmäßige Soße. Wie ganz viel funktionierende mittelmäßige Soße, die es heute auch in der Werbung schon gibt. Das kann eine KI super gut. Was sie noch nicht kann, ist kreative Exzellenz. Ich kann das auch begründen. Eine KI sucht immer in der Vergangenheit. Das heißt, die KI sucht immer Ideen aus der Vergangenheit, pimpt sie neu auf und spuckt sie dann neu aus. Das ist das, was eine KI kann. Sie bedient sich immer hinten sozusagen. Aber das radikal Neue erfinden, das kann eine KI Stand heute nicht. Das heißt, das muss unsere Daseinsberechtigung sein. Die kreative Exzellenz. Ideen generieren, wo man mit einer KI nicht hinkommt. Und da halte ich mich ja auch gerne auf. Also seit ich in der Werbung angefangen habe, will ich diese kreative Exzellenz leisten, immer wieder bringen. Und da oben, da wird dann wirklich die Luft dann auch dünn, so langsam. Und deshalb denke ich, dass wenn wir uns da aufhalten als Agentur, haben wir noch lange gute Karten. Erst recht, wenn wir uns mit den Tools verbinden. Es sind ja meine Verbündete, nicht meine Feinde. Aber unsere kreative Exzellenz in Kombination mit den Tools, das ist meine Daseinsberechtigung auch für morgen.
Jetzt eben, wenn man kreativ werden will, dann gibt es ja da verschiedene Methoden dazu. Es gibt Kreativprozesse etc. Kannst du dazu vielleicht noch etwas sagen, wie ihr da bei Brinker Glück vorgeht oder ist das Betriebsgeheimnis?
Wir gehen immer an die Langstraße, holen dort das gute Gras. Nein, das ist natürlich totaler Quatsch. Wir haben ein Betriebsgeheimnis, aber das plaudere ich auch immer gerne aus. Eines der Geheimnisse ist, dass Kreativität mechanisch und systematisch hergestellt werden kann. Also das ist ja meine absolut feste Überzeugung. Also ich arbeite schon seit über 20 Jahren mit Kreativitätstechniken. Also ich halte mich selbst ja nicht für ein geborenes Genie und mir fällt alles irgendwie direkt in den Schoß. Ich habe mir sofort Techniken zur Hand genommen, habe sie geübt, habe sie studiert, habe sie verfeinert, habe mir einen Katalog gebaut, wie mit Techniken, die in unserer Branche am besten funktionieren und habe die immer wieder genutzt und zur Hand genommen, um schneller zu sein, um effizienter zu sein, dank dieser Techniken. Das ist schon mal eine Sache. Und das andere ist dann auch die Art und Weise, wie man miteinander umgeht. Also gibt's geordnete Prozesse, in denen Kreativität stattfinden. Also wer fängt wie an? Wer sortiert den Prozess? Wer moderiert den Prozess? Wer hat die Timings für den Prozess im Griff? Also das ist wirklich wichtig. Kreativität ist was sehr Prozessuales in einem professionellen Kontext. Mhm. Und das muss man gewährleisten und aufbauen. Und ich glaube, darin sind wir als Agentur nicht perfekt, auf gar keinen Fall. Aber ich glaube, es ist unsere Stärke, so zu denken, so zu arbeiten. Und ich glaube, das macht uns auch wirklich effizient am Markt.
Mhm. Also Techniken wie Brainstorming, Brainwriting, morphologische Kasten, solche
tiefer,
Dinge?
Viel tiefer. Also es gibt ja Kreativitätstechniken, die zwingen einen nur dazu, einfach Sachen zu produzieren. Also zum Beispiel die berühmteste Kreativitätstechnik ist ja hier 5-4-3-2-1 oder was auch immer, wo man lustige Sachen auf den Zettel schreibt, man gibt den Zettel weiter und dann wird der Zettel weitergeführt. Und auch die anderen Geschichten, dass man irgendwie Brainwriting macht oder was auch immer, da schüttet man einfach nur auf Zwang aus. Das ist toll, das kann funktionieren, es kommt ja auch immer was raus, aber das ist für mich nicht, was ich sagen würde, ist eine Kreativitätstechnik. Eine Kreativitätstechnik funktioniert tatsächlich ein bisschen anders. Also ich kann ja ein Beispiel sagen, ein Beispiel mal anbringen. Es gibt zum Beispiel eine Technik, die heißt der 180-Grad-Twist. So, das ist jetzt für mich eine echte Technik, weil man ist direkt in einer Bahn, in der man sich aufhalten kann und wendet dann da diese Technik an. Was macht diese Technik? Mit dieser Technik vertauscht man die Enden, beispielsweise in einer Geschichte oder in einem Satz. Ich mach ein Beispiel mit einem Satz. Man sagt ja, zu schön, um wahr zu sein. So, wenn man jetzt den 180-Grad-Twist anwendet und die Enden in dem Satz vertauscht so ein bisschen, dann heißt der Satz zu wahr, um schön zu sein. Ja, also man verdreht die Enden. Oder wenn ich das auf ein anderes Beispiel übertrage, zum Beispiel Hund beißt Postbote. Auch da kann ich jetzt wieder den 180-Grad-Twist machen und dann ist es ja Postbote beißt Hund. Und das sind so Techniken, mit denen man als Kreativer spielen kann. Und man merkt, da irgendwas passiert, da entsteht eine kreative Spannung. Mhm. Manchmal kommt da einfach ganz, ganz viel Mist dabei raus. Aber das sind so...
Muss auch sein.
Natürlich, muss sein. Und das sind so Hilfsmittel, die wir anwenden, um schneller auf tolle Ideen zu kommen. Oder noch ein anderes Beispiel, wenn ich das noch bringen darf. Eine meiner Lieblingstechniken ist der Wechsel der Perspektiven. Also man hat ja immer ein Produkt oder man hat immer eine Service oder eine Leistung oder irgendwas, was man bewerben will. Und meine Überzeugung ist, dass man ein Produkt aus Hunderten von Perspektiven erzählen kann. Das heißt, man kann sich zuerst mal darum kümmern, was sind spannende Perspektiven auf mein Produkt oder auf meinen Service oder was auch immer, auf meinen Benefit. Auch da wieder ein kleines Beispiel. Starke Bremsen BMW. Ja, aus welchen Perspektiven kann ich denn das überhaupt erzählen? Wenn ich jetzt sagen will, aha, der neue BMW hat tolle Bremsen, mit dem bin ich sicher unterwegs. Starke Bremsen kann ich sagen, okay, Fahrer, Beifahrer, da kann ich noch sagen, Hündchen auf dem Rücksitz, kann es erzählen, groß mit euch, das oben auf dem Balkon sitzt und den Verkehr auf der Straße beobachtet. Ich kann starke Bremsen erzählen von einem Kind, das beim Fußball spielt am Straßenrand. Und ich kann starke Bremsen sogar erzählen aus der Perspektive des Balls, das beim Spielen, Entschuldigung, plötzlich über die Straße rollt. Na, und dann sage ich, oh geil, eine Story erzählen aus der Sicht von einem Ball für starke Bremsen habe ich jetzt noch nie gesehen. Das ist toll, da mache ich jetzt mal ein Kreuzchen dran, das merken wir uns. Und das ist auch so eine tolle Technik. Und man sieht, wenn ich das jetzt so erzähle, muss man dafür ein Kreativgenie sein? Nein. Ich glaube, man muss die Techniken kennen und man muss sie wie sauber abarbeiten in einer bestimmten Zeit. Und dann hat man die Wand voll. Ne? 3 solche, 4 solche Techniken und man hat irgendwie 70, 80 Zettelchen an der Wand hängen. Und Prinzip der Masse gilt da, irgendeine Perle ist dann schon dabei.
Sehr schön gesagt. Ja, lass uns so langsam ein bisschen zum Kern dieses Podcasts kommen. Customer Experience Management. Welchen Einfluss hat denn die Werbung auf die Kundenerlebnisse und wie kann sie allenfalls gar zu einer höheren Kundenzufriedenheit beitragen? Oder anders gefragt, wie am Anfang schon, inwieweit müssen Werbung und Customer Experience zusammengedacht werden?
Oh, da bin ich natürlich mit einer hoffentlich starken Meinung vertreten, weil ich finde, dass das, was wir tun, ist ja Teil der Customer Experience. Also ich bin ja 1, 2, 3 kleine Bausteine in dieser Kette der Customer Experience. Und da wir natürlich der kommunikative Teil sind, können wir, Achtung jetzt, meine verblendete Perspektive, können wir natürlich einen großen Einfluss auf die Customer Experience nehmen, denn wir bilden ja das Erlebnis der Marke, wir bilden das Erlebnis, wenn ich, glaube ich, den kleinen Schuhkarton öffne und das Produkt raushole oder was auch immer. Also dafür sind wir ja da. Und deshalb denke ich, dass Werbung tatsächlich einen tollen und hoffentlich auch hochwertigen Beitrag zu einer Customer Experience leisten kann. Bin mir natürlich aber auch bewusst, dass wir nur für ein paar Elemente verantwortlich sind. Also die Kette geht ja viel, viel weiter noch von links nach rechts über alle Touchpoints, Ebenen, Levels hinweg. Aber ich würde unseren Einfluss dennoch sehr, sehr hoch einschätzen. Und zwar dann, wenn unsere Kommunikation das hält, was dann Marke, Service, Unternehmen auch dann tatsächlich verspricht. Also wenn die Achse stimmt, wenn ich zum Beispiel zu viel verspreche in der Kommunikation und am Schluss ist dann irgendwie das wahre Produkt, ist dann irgendwie nix, dann bricht die Kette, dann nützt auch die beste Kommunikation in der Customer Experience nicht. Aber wenn so alles schön sauber miteinander verbunden ist, dann macht das richtig Spaß. Und da haben wir ja als Agenturen eine Zauberwaffe und das ist die Leitidee. Weil die sollen wir ja entwickeln, um eine Customer Experience beispielsweise mit einem roten Faden zu gestalten. Ja, dass man wie so ein Leitmotiv hat über allem und dass jeder, der mit der Customer Experience zu tun hat, so ein bisschen sich an diesem Leitstern, an diesem Leitfaden orientiert. Egal, was er tut. Und das ist in der Regel ja etwas, das sehr oft von Agenturen kommt und entwickelt wird. Und da habe ich natürlich dann auch Freude daran, wenn wir als Agentur mit solchen kleinen Elementen dann zu einer tollen Customer Experience beitragen können.
Ja, und trotzdem ist es oft nicht ganz zu Ende gedacht.
Ja, voll.
Ich meine, deswegen unterscheiden vielleicht Leute auch zwischen Brand Experience und Customer Experience. Ja. Also, was du alles gesagt hast, trifft sicher auf die Brand Experience zu. Customer Experience geht halt bis dahin, wo vielleicht ein Kunde dann das erste Mal ein Problem hat mit
richtig,
dem Produkt.
Richtig.
Customer Service anruft.
Genau.
Und
genau.
Die wissen nicht einmal, was versprochen wurde in der Werbung.
Voll.
Also
voll.
Dieses Overpromising, oder? Das gibt es immer wieder. Also man verspricht irgendwas in der Werbung und dann am Schluss, wenn man das Produkt hat, also man ist völlig überzeugt und kauft das Produkt und dann hat man ein Problem und dann will man den Customer Service anrufen, findet nicht einmal eine Telefonnummer in der Regel, muss sich da irgendwie durch dumme Questions and Answers durcharbeiten und hat dann vielleicht am Schluss einen Agenten am Telefon oder heute halt oft KI-Agenten am Telefon, der dann eigentlich gar nicht informiert ist, über was da genau in der Werbung versprochen wurde. Und da kommt es dann zu dieser Ernüchterung oder
genau,
Enttäuschung.
Punkt,
und das versaut dann eigentlich die ganze Brand und Customer Experience.
Richtig, richtig. Und das, also mit dem Teil, mit dem ich beitragen kann, das ist ja sehr oft der Brand Experience Teil. Aber der Brand Experience Teil, wenn er gut gemacht ist, dann verhalten sich ja alle in der Kette einigermaßen gleich. Und das, was du jetzt eben gesagt hast, dass die dann im Customer Service am Telefon dann nicht mal wissen, was irgendwie der Leuchtstern der Marke sein soll, dann zerfällt es natürlich in sich. Ist natürlich aber auch die hohe Kunst, da die Kette sauber zu gestalten, dass von vorne bis hinten irgendwie alles irgendwie toll durchläuft. Darf man ein Beispiel nennen, wo ich das wirklich toll fand, als wir vor Gott, wahrscheinlich 10, 12 Jahren bei der Helsana engagiert fürs Leben eingeführt haben. Als Leitidee. Ich rede jetzt gar nicht über, oh, das war eine lustige Kampagne. Ich sage wirklich als Leitidee engagiert für die Menschen in der Schweiz eingeführt hat. Also Engagement als Thema hat man zuerst geschaut, okay, wo, wenn wir sagen, wir sind jetzt engagiert für die Menschen in der Schweiz, wie äußert sich das beispielsweise im Telefonservice, wie äußert sich das in der Kommunikation, wie äußert sich das an der Front, wenn wir mit Menschen reden, brauchen wir da einen neuen Code of Conduct und so weiter. Also da, finde ich, hat man das wirklich richtig gemacht und hat dann diese Leitidee in jede Faser des Unternehmens gebracht und somit dann auch eine, würde ich sagen, stimmige Customer Experience dann aufgebaut. Also da hat auch Brand Experience, Customer Experience, hat dann alles irgendwie schön miteinander zusammengespielt. Da hat die Kette dann einmal gestimmt. Also es gibt auch tolle Beispiele natürlich dafür.
Ja, nee, natürlich, absolut. Nein, ich meine, man kann teilweise ja auch nicht alles ganz zu Ende denken, beziehungsweise man kann nichts dafür, wenn man jetzt Freude am Fahren verspricht.
Dann, ja, genau. Dann klappert die Tür.
Aber der Brand dahinter ist klar. Genau. Ja. Aber du versprichst Freude am Fahren und dann als nächstes funktioniert die Elektronik nicht so, wie sie sollte.
Genau.
Oder
genau.
Du bist von einer Rückrufaktion betroffen und noch einer Rückrufaktion betroffen. Da kannst du als Werber natürlich gar nichts dafür.
Der beste Werber nix werden. nein.
Aber bei Brack, da hätte ich mir eigentlich schon gewünscht, dass man das noch ein bisschen weiter denkt, weil da war ich dann kurz drauf. Also kurz nach diesem Treffen da in Zürich war ich so begeistert von dieser Kampagne und habe gedacht, so, jetzt kaufe ich mal was bei Brack und nicht bei Digitec. Und wurde dann eigentlich arg enttäuscht, weil ich dachte, diese Firma Brack hätte jetzt auch diesen ganzen E-Commerce-Teil wirklich voll und ganz im Griff. Also kriege ich irgendwie so eine Mail wie, ja, vielen Dank, wir bearbeiten Ihre Bestellung. Und da kriege ich eine zweite Mail irgendwann, Ihre Bestellung ist jetzt definitiv akzeptiert oder sowas in die Richtung. Denke ich, was soll das denn? Und dann irgendwann eine dritte Mail, wir können Ihnen leider keinen Liefertermin nennen. Und das gab dann noch einmal vier Mails irgendwie, wir können ihn immer noch keinen Liefertermin nennen. Und das fand ich dann sehr befremdend. Also ich habe dann die Bestellung nicht storniert, aber da hätte ich mir schon gewünscht, dass es ein bisschen professioneller zu uns wäre.
Ja, also das ist jetzt natürlich ein schade, dass das so passiert ist.
Hat mit dir nichts zu tun,
nein,
sorry.
Hat mit mir nichts zu tun. Also ich habe ja auch die gegenteilige Erfahrung gemacht. Ich bin jetzt der Serienbesteller bei Brack und es funktioniert in der Regel wirklich fantastisch. Aber was ich glaube ich dazu sagen kann, wenn ich es kommentieren darf, Brack ist eine Marke, die in einer kompletten Transformation steckt. Und ich glaube, wenn man schon eine Größe erreicht hat, wie Brack sie erreicht hat, und jetzt den Strategieprozess erst, sagen wir mal, vor einem oder vor anderthalb Jahren gestartet hat, ich glaube, wir reden hier nicht über eine Transformation, die über ein Jahr oder zwei oder drei Jahren beendet ist. Das sind dann wirklich langjährige Prozesse, bis dann eben so ein Leitstern, ein Leitmotiv in jede Faser des Unternehmens getragen wird. Was ich natürlich weiß, ist, dass Brack da wirklich an jedem kleinen Element in dieser ganzen Kette arbeitet, um die neue Strategie vollends zum Leben zu erwecken. Das merke ich doch jeden Tag und ich spüre ja auch, wie sie da dran sind, mit welchem Engagement, mit welchem Einsatz dieses Thema Unboxing Potential, pack aus, was in dir steckt, zu entfalten. Ehrlicherweise war ja genau das der Grund, warum dieses Leitmotiv so wichtig war. Unboxing Potential heißt ja auch, wir müssen das volle Potenzial auch aus Brack Altron herausholen. Ja? Wir haben da eine Goldgrube mit der besten Logistik der Schweiz. Es ist unfassbar. Und jetzt müssen wir wirklich auch aus uns selbst das beste Potenzial rausholen und sich entfalten lassen. Und ich glaube, das ist ein Prozess, der wird noch gehen. Aber ich bin da mit meiner Außenbrille und meinem minimalen Einblick zuversichtlich, dass Brack das gelingt.
Ja, nee, da bin ich auch zuversichtlich und ich denke, das ist eine riesen Erfolgsstory. Ja. Also es ist ja schon irgendwie bezeichnend, wenn du als Unternehmen neben Amazon, also das gilt ja auch für Digitec, aber dann auch noch neben Digitec hier in der Schweiz oder Galaxus, dermaßen wachsen kann.
Irre.
Das ist eine gewaltige Erfolgsquote.
Irre. Ja, und Prag, das
da bin ich völlig bei dir.
Und Prag hat jetzt den Turnaround geschafft. Also das muss man schon sagen. Innerhalb von einem Jahr den Turnaround schaffen, wieder in der Wachstumsphase drin sein, mit 20% EBITDA und so weiter. Also tolle Zahlen, die man dann überall sieht. Also das ist schon eine Leistung. Und ich glaube, da wird Prag auch dranbleiben. Wir bleiben auch natürlich mit dem, was wir als Agentur können, da auch voll mit dran, um das Ganze dann in die Zukunft zu steuern. Ja, ich glaube, die Prognose.
Jetzt aber Hand aufs Herz, lieber Dennis. Inwiefern interessieren sich Agenturen generell überhaupt dafür, was ganz zum Schluss rauskommen soll? Nämlich eben zufriedene Kunden und sagen wir höhere Gewinne für das beauftragende Unternehmen.
Also das, ehrlicherweise, da sehne ich mich danach. Also wenn meine Arbeit nichts bewirkt, dann kann es ja auch sein lassen. Und mein Job ist es, Dinge zu verkaufen. Ich bin ein Schuhverkäufer, ja, wenn man es mal so will. Und das muss ich ermöglichen. Und wenn das nicht gelingt, dann ist meine Arbeit nichts wert gewesen. Dann fühle ich mich schlecht. Das heißt, ich bin fest davon überzeugt, dass ich als Kreativer meinen Beitrag dazu leisten muss, dass Marken Erfolg haben. Und ich will den Erfolg haben. Und deshalb tue ich ja alles dafür, dass man verkauft. Früher hieß es, die Schlacht wird am Regal gewonnen. Ja, okay, dann gehen wir rein und kämpfen und gucken, dass das passiert. Also ich bin kein Kreativer oder wir sind auch keine Agentur, die sagt, ja, wir machen unsere Arbeit und der Rest ist uns egal. Ganz im Gegenteil. Ich feiere und ich feiere am liebsten mit unseren Kunden, wenn das, was wir tun, am Markt greift und funktioniert und Menschen da draußen in irgendeiner Art und Weise begeistert sind.
Wunderbar. Jetzt zum Thema Technologie noch.
Ich habe
gesagt, wir kommen noch einmal
ja,
das Thema zurück.
Genau.
nur kurz, weil die Zeit läuft uns da ein bisschen davon. Aber mich würde trotzdem noch interessieren, welche Technologien habt ihr da eingesetzt damals für diese Kampagne? Wie viele waren das? Was habt ihr wofür benutzt? Kannst du dazu was sagen?
Ja, da wurde ein riesiger Tech-Stack aufgebaut bei uns in der Agentur. Und Achtung, ich bin nicht der technisch versierteste bei uns im Laden. Das machen andere, aber ich versuche es so zu erklären, dass es einigermaßen plausibel klingt. Also, wir mussten damit erstmal anfangen, mehrere KIs zu casten. Also es gab wie ein KI-Tool-Casting, wo wir ungefähr 100 KI-Tools getestet haben. Also überall Testversionen am Laufen, haben geschaut, welche KI funktioniert wo am besten. Also eben, vorhin hatte ich schon das lustige Beispiel, da gibt es eine KI, die kann am besten Hauttöne verbessern und kann am besten Strukturen in der Haut reinbringen. Alles klar, dann ist die KI jetzt in unserem Set mit drin. Und so hat man sich geeinigt, beispielsweise bei Prag, kann ich es, glaube ich, einigermaßen präzise erzählen, bei Prag waren es 7 aufeinanderliegende KIs, mit der wir parallel gearbeitet haben. Das heißt, es gibt dann wie eine Mutter-KI. In dem Fall war es, glaube ich, Crea AI. In der Mutter-KI verbergen sich dahinter alle anderen KIs, die auf dem Projekt arbeiten. Und mit Hilfe dieser 7 KIs, die quasi, man muss sich das fast so wie vorstellen, die liegen wie übereinander und haben verschiedene Aufgaben dann in dem jeweiligen Prozess. Und mit diesen KIs wurden dann die Bilder und Motive und kleinen Filmchen fertiggestellt. Das heißt, man hat immer das Gefühl, ja, dann das machen wir das mit KI. Man hat dann so eine KI und mit der macht man das Ganze fertig. Nein. Was man sagen kann, ist, dass es wirklich immer ein Pool an KI-Tools. Dieser Pool ändert sich wirklich pro Projekt, dass man das sorgfältig auswählt, was ist in dem Stack für den Kunden, für das Projekt, das man jetzt gerade hat, das Beste, das Passendste. Das muss man auswählen. Dann hat man so ein Setup. Bei Prag waren es 7 KI-Tools, manchmal sind es 12 KI-Tools und so weiter. Es unterscheidet sich. Und mit diesen 7 Tools geht man dann ins Rennen und zieht die Projekte dann durch. Und innerhalb dessen braucht man natürlich dann auch wie ein KI-Prozessmanagement. Also wann findet mit einer KI ein PPM statt? Wann ist mit einer KI der Point of No Return? Weil man denkt ja immer, man kann immer wieder neu aufs Knöpfchen drücken, es kommt doch immer wieder was Neues dabei raus. Wann ist der Point of No Return bei einer KI in einem Prozess und so weiter? Also all das musste man einmal wie aufsetzen, damit das Ganze funktioniert, damit auch Kunden damit arbeiten können und auch den ganzen Ablauf dann verstehen. Und das haben wir dann irgendwie so eingesetzt. Und das hat sich jetzt wie etabliert, diese Arbeitsweise.
Die sieben Tools, ich habe sie mir notiert, kann dir da ein bisschen helfen. Ja. Also neben ChatGPT, was alle kennen, wahrscheinlich für den Textbereich, Firefly von Adobe, Runway, Topaz, Magnific, Creo AI, hast du bereits erwähnt, und Eleven Labs.
Ja, genau. Genau, das war jetzt das Deck, das damals, oder das Setup, das damals super funktioniert hat, um eben alle Komplexitäten, die das Prag-Projekt mitgebracht haben, zu bewältigen. Ja. Und
cool. Gibt es auch irgendeine KI, die hilft, mit eben den Auftraggebern zusammenzuarbeiten? Also diesen ganzen, ich meine, das ist ja immer so ein iterativer Vorgang eigentlich. Also du entwirfst irgendwas, du kommst mit einer kreativen Idee, gehst zurück zum Auftraggeber, der findet das gut oder eben nicht gut. Dann geht ihr in die nächste Runde etc. Gibt es auch irgendwelche KI-Tools, die jetzt helfen, diese ganze Zusammenarbeit zu optimieren?
Hey, die gibt es sicherlich, aber die haben wir noch nicht in der Anwendung, weil die Prozesse mit dem Kunden, die laufen dann über andere Kanäle statt. Das sind dann irgendwie Tools wie Slack oder Tools wie MS Teams. Das läuft noch da statt. Und da das alles...
Also Miro Boards
und so weiter. Also das ist alles dort. Ja. Aber dass jetzt zum Beispiel der Kundenprozess komplett über KI-Agenten läuft, das habe ich jetzt noch in der Form noch nicht erlebt, aber da bin ich mal gespannt, was jetzt alles in Zukunft passiert. Nein, für den Prozessteil arbeiten wir noch mit den Tools, die wir haben und die wir kennen, und alles andere, dann die Fertigstellung, die Exekution, das ist bei uns der KI-Teil, weniger der Prozessteil.
Klar. Ja gut, lieber Dennis, also vielen Dank für dieses sehr interessante Gespräch. Eine Frage hätte ich noch zum Schluss. Die Werbeszene feiert sich ja gerne selbst. Wie wichtig sind denn Awards für dich und wann wirst du wieder Werbe des Jahres?
Das letzte kann ich sofort beantworten. Nie wieder? Nein, also...
Wieso das denn?
Ich wurde ja zum Werber des Jahres gewählt und war davor schon mal nominiert. Wo ich es dann nicht geworden bin, ein Jahr später wurde ich es dann, und das Jahr darauf wurde ich dann nochmal nominiert und dachte da schon, hey, ich nehme mich jetzt raus aus dem Rennen. Ich hatte so das Gefühl, ich war so dankbar, dass ich diese Ehre einmal genießen durfte, und dachte, komm, das ist jetzt toll, ich hatte das, weil diesen Preis zu gewinnen, der kostet Kraft, der kostet wirklich Energie und Einsatz. Und ich war so glücklich mit dem, dass ich es einmal gewonnen hatte, dann auch noch hier als DJ in der Schweiz. Das muss man ja noch den kleinen Bonus damit reinrechnen. Ich war damit gut und habe damit ehrlicherweise dann damals abgeschlossen. Und also wirklich so im Sinne von, jetzt sind andere dran. Ich hab's, ich genieße es, ich bin's für immer. Es ist wie so ein Lifetime Award, jetzt dürfen andere ran. Und die andere Frage...
Eben, es ist ein bisschen anders als, ein bisschen anders als beim Sportler des Jahres, wo irgendwie 10 Jahre hintereinander entweder der Sportler des Jahres Roger Federer oder Marco Adermatt heißt.
Ja, das habe ich ja getrennt. Jedes Jahr die Nummer 1 werden, das war ja noch drin. Ja, Werber des Jahres, das hatte ich dann einmal, aber dass ich dann noch jedes Jahr die Nummer 1 werden wollte, das habe ich weitergemacht. Das heißt, ich glaube, das habe ich noch mindestens 5 oder 6 Jahre dann so weitergetrieben. Das ist auch okay. Deshalb, deine Eingangsfrage war ja, wie wichtig sind Awards? Natürlich sind Awards wahnsinnig wichtig. Also ohne diese Awards gäbe es meine Laufbahn nicht. Ohne diese Awards hätte ich es nicht in die Schweiz geschafft. Ohne diese Awards würde ich jetzt nicht mit dir reden können. Sie sind ein absoluter Karriereboost. Das ist immer noch so. Aber auch da kann ich sagen, das ist jetzt ein Teil, den lasse ich getrost an der Seite liegen. Für den Moment. Never say never. Vielleicht kommt es ja nochmal. Aber... ich habe ja irgendwann aufgehört mitzuzählen. Ich wusste irgendwann gar nicht mehr, wie viele Awards habe ich überhaupt gewonnen. Und dann hat das mal ein Journalist nachgezählt und dann waren das so um die 1000. Dann habe ich gesagt, okay, auch das ist jetzt gut, diesen zeitlichen Invest da immer zu gewinnen und zu gewinnen und nochmal zu gewinnen, den lasse ich jetzt sein. Ich konzentriere mich auf mein Daily Business. Ich gucke, dass diese Zahnpasta verkauft wird und mache den Job richtig. Genau.
Ja gut, ihr seid ja mittlerweile natürlich eine etablierte Agentur, die man kennt.
Ja.
Also da brauchst du keine Awards mehr zu gewinnen. Man
Das
kennt dich, man kennt die
stimmt.
Agentur, man weiß, was ihr tut, welche erfolgreichen Kampagnen ihr da für wen umgesetzt habt. Also so gesehen habt ihr alle Aufmerksamkeit der Welt.
Das hoffe ich, bleibt doch so.
Ja, wunderbar. Also noch einmal ganz herzlichen Dank, lieber Dennis.
Daniel, vielen, vielen Dank für die Einladung. Danke fürs Zuhören da draußen. Ja, und hoffentlich bis
Ja.
ganz bald live und in Farbe.
Genau. Also wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, bewerten und abonnieren Sie ihn. Er ist auf allen gängigen Kanälen zu finden. Vernetzen Sie sich mit mir und auch mit meinen Gästen auf LinkedIn und diskutieren Sie mit. Am einfachsten, indem Sie uns taggen bei dem nächsten Post. Ich freue mich aber auch immer über persönliche Nachrichten. Bis bald.